Lass uns mal loslegen. Der nächste Talk ist von Thomas Fricke. Er ist ein Profi, was Container und IT-Security angeht. Er wird einen Talk über den Energieverbrauch von Datenzentren halten, insbesondere im Kontext von KI. Ja, der Raum ist so mittelvoll. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle sehr interessiert seid. Ja, also ich bin Teil des Innovationsverbund Öffentliche Gesundheit. Das ist eine Gruppe von Menschen, die an medizinischer IT und auch KI in dem Bereich interessiert sind. Wir arbeiten ganz viel mit Open-Source-Projekten im Bereich der Privatsphäre und nutzen so soziale Innovationen. Wir werden gefördert von der Jörg-Steiger-Stiftung und vieles davon ist auch von der anderen Foundation. Genau, ich bin hier privat und ich habe gearbeitet für verschiedene öffentliche Projekte, meistens ehrenamtlich für das deutsche Open Code Portal, was so ein GitLab-artiges Projekt ist, und auch ganz viel IT-Consulting für verschiedene andere für den Planungsrat, IT-Planungsrat. Jetzt arbeite ich bei OpenDesk und bei der föderalen IT-Kommission. Okay, dann lass uns mal reden über, ich weiß nicht, wer von euch hier sowas schon mal gesehen hat, so ein Gerät in euren Händen. Das ist eine NVIDIA H100. Das ist aktuell so das meistgehypte Ding. Es passt quasi in eine Hand. Und es ist im Grunde eine moderne Version von einer sehr großen Grafikkarte. Und man sieht, der Energieverbrauch, wenn sie funktionieren würde, dann hätte man sie natürlich nicht in der Hand, weil das Ding produziert 700 Watt an Abwärme. Und das bedeutet, dass wenn man diese Dinger zusammenstapelt in so einen Server-Rack, dann hat man direkt 30 Kilowatt in einem Rack. Und das lässt sich vergleichen mit einem normalen Rechenzentrum-Rack, was so 3 bis 6 Kilowatt pro Rack hat. Und wenn wir das vergleichen mit dem alten Modell, die meisten von euch, gehe ich mal davon aus, haben mehr oder weniger ein Gehirn im Kopf. Und das zumindest, bis man zu viel Alkohol trinkt. Und hier haben wir quasi ein älteres Modell, das ein paar hundert Jahre zum Entwickeln gebraucht hat. Und was man ist, dass das Ding einen Energieverbrauch von 20 Watt hat. Das ist ein großer Unterschied, 700 Watt, 20 Watt. Warum ist da so ein großer Unterschied? Lass uns da mal genauer reingucken. Wenn wir in die Modellierung von einem Neuron reinsehen, in der typischen KI, dann sehen wir, dass da so gar nichts stimmt. Also der Hype darüber ist so 50 Jahre alt und es kommt von dieser Idee von einem Perzeptron, was im Grunde eine Aufsummierungsfunktion ist, und dazu eine Schwellwertfunktion. Und das ist im Grunde ein Neuron. Und wenn man jetzt zum Beispiel einem Kumpel von mir geht, der ist ein Neurologieprofessor in Köln, dann lacht er mich an darüber. Weil das hier auf der rechten Seite, das ist ein echtes Neuron. Da haben wir eine Menge energieproduzierende Komponenten. Da haben wir hier so eine synaptische Endungen. Und das ist ein echtes Neuron und das andere eher nicht. Und das, was so am nächsten an so ein Perzeptron rankommt, ist tatsächlich hier so ein synaptisches Terminal. Und wenn man da so in den Vergleich guckt, dann sieht man, ja, okay, der Computer ist irgendwie ein elektronisches Gehirn und wir haben da so künstliche Intelligenz. Dann merken wir, dass damit ganz, ganz viel nicht stimmt. Und da muss man ganz viel Marketing rausnehmen. Ein Computer ist kein Gehirn, war es noch nie. Nicht in den 50ern, nicht in den 60ern und wahrscheinlich auch nicht in der näheren Zukunft. Wenn wir hier jetzt mal die Zahlen vergleichen, da haben wir hier was aus dem Datenblatt von NVIDIA Tensor Core. Da sehen wir, dass so eine typische CPU, so die fortgeschrittenste CPU aktuell, hat 80 Milliarden Transistoren. Das ist jetzt nicht ein Neuron, sondern wirklich nur ein Schalter. Und wenn wir das vergleichen mit den rudimentärsten Einheiten des Gehirns, die einzelnen Synapsen, und das hat tatsächlich mal jemand gezählt, sogar relativ häufig. Und dann findet man raus, dass man so ungefähr 100 Milliarden, also das ist jetzt die amerikanische Billion, also eine Milliarde, 10 hoch 9. Und da sind so ungefähr 10.000 Verbindungen zwischen denen. Also die Komplexität ist wesentlich höher als die Anzahl der Transistoren auf einer einzigen NVIDIA H100. Und das ist, was man tatsächlich für 20 Watt bekommt. Und wenn wir das jetzt genauer vergleichen, dann sehen wir, das Hirn hat eine ganz, ganz andere Art von der Signalverarbeitung. Es feuert nicht wirklich, sondern also wenn man die Anzahl der getriggerten Neuronen pro Sekunde zählt, dann hängt das so ein bisschen davon ab, wie nah man an diesem Schwellpunkt dran ist. Also das nächste, was wir bei Synapsen, also bei Neuronen an einem Perzeptron haben, ist hier diese Funktion, die wir hier oben rechts sehen, die man wie so ein Neuron interpretieren kann. Das links ist theoretisch ein Neuron. Aber effektiv, wenn wir da reingucken, das, was hier simuliert ist, das ist im Endeffekt so simuliert, wie es tatsächlich in einem Hirn funktionieren würde. Das ist im Grunde ein zweilagiges neuronales Netzwerk. Also aus der Informationstechnologie quasi. Also da müssen wir ganz klar definieren, dass wir immer noch sehr, sehr weit weg sind von der tatsächlichen Komplexität eines Gehirns. Und jetzt würden wir das ganze Ding stapeln in so ein Rack, so ein Serverregal. Und ein typisches, wenn man da schon mal ein Datenzentrum besucht hat, dann sieht man, da hat man so standardisierte Racks. Und mit den neuen Arten von NVIDIA-GPUs haben wir da so eine Art NVIDIA-Rack. Und das bedeutet, dass wir hier zum Beispiel 700 Watt mal 8 haben. Und davon haben wir ungefähr 3. Das heißt, da können wir direkt mal zusammenrechnen. Wir brauchen 6 mal 7000 Watt, um die Energie zu produzieren, die diese NVIDIA A100s verbrauchen. Also effektiv braucht man ungefähr 30 Kilowatt. Und das ist tatsächlich nicht, was man im üblichen Rechenzentrum so bekommt. Im normalen Rechenzentrum, wenn man da reingeht, dann hat man üblicherweise so 30 mal 30, vielleicht 1000 von diesen Racks. Und jedes von einem normalen Rack hat so ungefähr 900.000 Euro an Wert. Und das heißt, im üblichen Raum von einem Datenzentrum, wo man so 1000 von diesen Racks rumstehen hat, hat man Milliarden von Euro. Und das bedeutet, das ist schon eine ziemlich große Investition. Also wenn man so ein Rechenzentrum aufbauen möchte. Mit dieser Art Technologie hier, da brauchen wir auch noch eine separate, eine andere Art der Kühlung. Man kann nicht mehr passiv kühlen, sondern man muss jetzt aktiv kühlen. Das heißt, man braucht tatsächlich eine Flüssigkühlung. Also im Grunde ein komplett anderes Konzept von einem Datenzentrum. Wenn wir mal hier in die Version gucken, die Google aufgebaut hat, da hat Google eine eigene Variante von Tensor-Verarbeitungseinheiten. Und da haben wir 10 solche Racks, die sind alle miteinander verbunden. Das ist zusätzlich zu dem Stromverbrauch, den die einzelnen Recheneinheiten verbrauchen, haben wir das hier in den Racks. Und da muss eine Menge investiert werden an Thermodynamik und Hitzeverarbeitungstechnologie, um all diese Hitze loszuwerden. Und das ist tatsächlich etwas, was KI aktuell so unglaublich teuer macht. Wenn man aktuell zu einer neuen Universität geht und irgendwie die KI benutzen, dann werden die sich immer über die Kosten beschweren von dieser KI-Verarbeitung, die sie aktuell machen. Ja, das kommt davon, dass man genau diese Art von Rechenzentren braucht, um solche KI-Berechnungen zu tun. Also muss da investiert werden. Wenn wir da zurück zu einem klassischen Rechenzentrum gehen, ohne KI, dann haben wir das jetzt mal verglichen zu ein paar anderen Industrien, wie zum Beispiel Luft- und Raumfahrt, ungefähr eine ähnliche Größe. Wenn wir das hier mit KI vergleichen, dann sehen wir, das kommt da jetzt noch oben drauf. Da sehen wir, wir haben hier jetzt eine unbekannte Anzahl, ungefähr zweimal so viel Energieverbrauch, der nötig ist, um diese KI in einem Rechenzentrum entstehen zu lassen. Eine andere Sache ist die Privatsphäre und die Eigenständigkeit, die digitale. Normalerweise hat man eigene Rechenzentren oder man benutzt Kollokationen oder Hyperscaler. Und bei den Hyperscalern, die haben natürlich effizientere Rechenzentren, als man selber bauen kann. Und das ist tatsächlich ziemlich signifikant. Also hier kann man zum Beispiel sehen, hier haben wir unten rechts fünfmal die Rechenlast im normalen Rechenzentrum gegenüber einem Hyperscaler-Rechenzentrum. Und es ist recht schwierig, hier realistische Zahlen zu bekommen. Aber wenn wir jetzt mal übliche Rechenzentren miteinander vergleichen, so ein 15-Megawatt-Rechenzentrum, was schon relativ kleines ist, dann verbraucht das so viel wie ungefähr drei Krankenhäuser. Oder wie ein 2x18 Löcher Golfkurs in Wasser. Das Ding braucht also auch zusätzlich noch Wasser zur Kühlung, das ganze Rechenzentrum. Und das ist was, was wir auch beachten sollten, wenn wir die Zahlen zwischen Rechenzentren vergleichen. Und es ist tatsächlich so, so große Zahlen, dass die Industrie das sehr greenwashed, also schöner darstellt. Und da haben wir diesen PUE-Wert, das ist die Gesamtdatenzentrumsenergie, die geteilt wird durch die Energie, die tatsächlich durch das Equipment, durch die einzelnen Geräte verbraucht wird. Und Google ist sehr stolz darauf, zu sagen, dass sie unter 1,01 sind, was Greenwashing ist, also eine Schönigung, weil man das nur schafft, wenn man eine Menge an Wasser verbraucht, die für viele von diesen Gegenden schon sehr relevant ist. Also Google konnte zum Beispiel in Frankfurt direkt kein Rechenzentrum bauen, sie mussten nach Hanau, weil es in Frankfurt nicht nur die Energie dafür nicht gereicht hätte, sondern auch das Wasser nicht. Und hier gibt es jetzt einige Bewegungen rundherum. Zum Beispiel in Irland sieht man, dass 18% der Energieproduktion aktuell schon in Rechenzentren geht. Und da gibt es Leute, die dagegen protestieren. Irland hat Auflagen, dass es das Kohlendioxid reduzieren muss, per Gesetz. Und sie haben auch, genau, deswegen sollen sie auch die Kohle loswerden. Und da suchen sie im Sinne des CO2-Verbrauchs auch Alternativen zu den Rechenzentren. Das gleiche in den Niederlanden und auch in Brandenburg, Deutschland. Einfach weil Wasser und Energie mangelhaft sind. Und jetzt ist die nächste Frage, wie viel Energie nutzen denn diese künstlichen Intelligenzen? Und das ist natürlich schwierig, wirklich so sinnvolle Zahlen zu bekommen, aber wenn man da so die verschiedenen Graphen zusammenrechnet, dann findet man raus, dass ChatGPT ungefähr 1,28 Gigawattstunden verbraucht. Das sind ungefähr 120 US-Haushalte innerhalb eines Jahres, aber sie erzählen das auch nicht viel genauer leider und auch nicht für welche Art von Training sie machen und solche Sachen. Und da, wenn wir da so einen PUE-Wert eingeben, wie die Nvidia-Grafikkarten ihn angeben, der wesentlich schlechter ist als die 1,01 von Google. Das ist eher so 1,58, also fast 60% der Energie ist verschwendet. Und da haben wir jetzt normalerweise so ein paar anekdotische Zahlen. Wir haben zum Beispiel, dass der Luftweg von New York nach San Francisco für eine Person eine gewisse Menge verbraucht oder ein menschliches Leben und so weiter und so fort. Und man kann es jetzt mal vergleichen hier zum Trainieren von Modellen. Und das ist ganz interessant, weil wir sehen hier echt hohe Zahlen. Aber tatsächlich final die wirklich interessante Zahl. Ich weiß nicht, ob Sie das so benutzen können, aber nach so 2010 kann man sehen, dass die KI jetzt ihre eigene Version von Moores Gesetz hat. Da haben wir hier links so eine logarithmische Skala, wo alle 2 Jahre sich ja nach Moores Law eigentlich die Computerberechenkraft verdoppelt. Und da sehen wir, dass das Trainieren von so großen KI-Modellen ein neues eigenes Moores Law hat. Und da sehen wir, dass wir den Energieverbrauch verdoppeln, und zwar alle 3,4 Monate. Das heißt, man hat fast 4 Doppelungsperioden innerhalb eines Jahres, und im Gegensatz zu einem alle 4 Jahre. Und da sehen wir, wenn wir so ein AlphaGo/AlphaZero-Model angucken und das jetzt mit H100s berechnen würden, auch wenn es die damals noch nicht gab, dann würden wir sehen, dass das Ganze ungefähr 67 Megawattstunden brauchen würde, um es zu trainieren. Also da haben wir auf jeden Fall schon mal, brauchen wir gute Gründe, um so große Modelle zu modellieren, nur um Go zu spielen. Ja, es war ein Proof of Concept, und es wollte zeigen, dass es wirklich auch einen guten Zweck für solche KIs gibt. Aber eine andere Sache, die wir dann sehen, wenn wir das zum Beispiel vergleichen mit Bitcoin, dann sehen wir, dass es nach und nach Bitcoin in der Stromverbrauchsliga ersetzt, dass es auch die Stromverbräuche von ganzen Ländern erreicht, die aktuell für das Minen von Bitcoin verwendet werden. Und da haben wir zum Beispiel auch noch verschiedene Sachen von Meta. Darunter das Metaverse von Facebook. Und die werden häufig auf ähnlichen GPUs berechnet, wie denen von Nvidia. Und Nvidia hat eine Bewertung von über einer Billion Dollar an Börsenwert. Und das ist im Endeffekt getrieben von genau dem gleichen Hype, der GPUs verkauft. Wenn wir jetzt in die üblichen Anwendungen gucken, da habe ich hier so ein bisschen mal in die kritische Infrastruktur von Finanzsoftware geguckt. Da kann man so sehen, dass die Last von so einer üblichen Applikation im Gegensatz zu einem üblichen OpenShift-Cluster ansehen. Dann sehen wir, okay, das würde im Endeffekt auf einen Raspberry Pi passen, aber wir benutzen einen kompletten Kubernetes-Cluster. Und genauso gibt es da ein Team von Oracle Admins, die danach zu Hadoop einfach gewechselt sind und da massiv eingespart haben. Also da kann man sehen, dass die Leute in einer Firma, die die meisten quasi menschlichen und rechenmäßigen Pferdestärken verbrauchen, die verbrauchen davon besonders viel. Und da geht es quasi darum, dass es auch darum geht, einfach die meisten Ressourcen in dem Bereich zu besitzen, um sich zu etablieren als Firma. Und da haben wir einen sogenannten Bound-Effekt. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass KI immer günstiger wird, so um die 12% hier jetzt als Beispiel, dann würde die Nutzung mehr als verdoppeln. Das ist das sogenannte Jevons-Paradox. Und das wurde beschrieben ursprünglich für Dampfmaschinen und wird auch für Reisekosten zum Beispiel verwendet. Und da sehen wir, dass die Rücklaufkosten von so Rechenzentren da auch zwar immer mehr können, aber auch teurer werden. Da sehen wir, dass es tatsächlich erheblich teurer wird. Und da haben wir hier zum Beispiel noch ein geplantes Rechenzentrum in der Nähe von Berlin in 2026. Und das wird ein 100 Megawatt Rechenzentrum sein. Und das ist eins der ersten, das direkt ins Energiemanagement integriert ist. Das ist eine Kooperation mit einem lokalen Berliner Stromproduzenten, Stromanbieter und ist direkt angebunden an die Fernwärme von Berlin. Und etwa 50-60% der Abwärme soll benutzt werden, um Häuser zu erwärmen. Und da habt ihr vielleicht schon den Talk von Anke über öffentliche Datenzentren gesehen. Da sehen wir schon, aber dass in der Industrie nur ungefähr 6% der Rechenzentren auf diese Art integriert. Und das heißt, wir müssen auf jeden Fall mehr gucken, wie sich sowas integrieren lässt. Die Kühlung, wenn man das komplette Wasser nicht verschwenden will, dann braucht man hier einen adiabatischen Prozess. Man hat einmal ankommende Luft, heiße Luft, und die wird über einen Wärmetauscher ausgetauscht mit dem ein- und ausgehenden Hitzefluss. Und wenn man es nicht auf diese Art macht, dann bekommt man all die Feuchtigkeit der Luft direkt in das Rechenzentrum. Und das ist was man vermeiden möchte. Deswegen muss dieser Wärmetausch stattfinden. Und diese Art von geschlossenen Heizsystemen haben meistens PUE-Werte von ungefähr 1,3, aber sie verschwenden immerhin kein Wasser. Also wenn Wasser das Problem ist, dann ist diese adiabatische Kühlung eine gute Lösung. Eine andere Sache, wenn wir in kleinere Anlagen mal reingucken, da sehen wir, dass wir kleine Rechenzentren in so Containern haben. Da kann man eine komplette OpenStack-Version drin laufen lassen. Das hier ist jetzt ein Beispiel von der Hochschule Osnabrück. Und da hat man jetzt ein Rechenzentrum in einem echten Container. Und man kann Photovoltaik nutzen, um die Energie zu produzieren. Und man kann die Energie tatsächlich sogar speichern in Wasserstofftanks, wenn man das wirklich möchte. Aber das bedeutet, man kann ein relativ isoliertes Rechenzentrum von dieser Größe haben. Im Grunde in dem Hinterhof. Ich hatte da mal rumgefragt, was sie da tatsächlich machen. Die upcyclen Hitze bis zu 85 Grad und das Ganze ist skalierbar von 50 Kilowatt bis 50 Megawatt. Das Ganze macht wohl ökonomisch ziemlich Sinn, ab so 250 Kilowatt. Und auf dieser Skala sind das ungefähr 2 Gigawatt an Hitzeproduktion pro Jahr. Und damit könnte man 400 Häuser heizen. Aber Kunden wollen normalerweise Rechenzentren von mindestens 5 Megawatt. Das heißt, wir hätten da so 40 Gigawattstunden pro Jahr und das wären eher so 8000 Häuser. Und das kann man definitiv schon industriell nutzen. Und da gibt es tatsächlich auch schon die ersten Immobilienfirmen, und die daran interessiert sind. Man kann den Hitzeaustausch auch noch auf andere Arten machen. Da gibt es hier zum Beispiel Sandbatterien, die man nutzen kann, um Zwischenhitze und Strom zu speichern. Weil das meistens halt im Sommer produziert wird, wo man es gar nicht will. Aber was man wirklich nutzen kann, ist, wo man eventuell hin möchte, ist tatsächlich näher an die menschlichen Neuronen ranzugehen. Das nennt sich neuromorphisches Computing und das wird benutzt, und da ist wirklich die Idee, dass man das Verhalten von Neuronen emuliert, und das macht mit enorm großer paralleler Berechnung und das komplett asynchron. Es ist auch nicht deterministisch, und das bedeutet, wir haben da ein Problem, dass zumindest in dieser Art von Modell es besonders schwierig ist, herauszufinden, was die Modelle tatsächlich tun. Hier ist ein Beispiel von Intel. Die sagen, sie könnten ungefähr das Zehnfache an Energie einsparen. Es gibt Memristoren, die haben einzelne Einheiten, die sowohl Rechen- als auch Speicheraufgaben übernehmen, was komplett anders ist als das von Memra-Modell. Und hier in Australien, da kreieren sie was, was sie Deep South nennen. Und da wollen sie tatsächlich den ersten großen neuromorphischen Supercomputer bauen. Angenommen, sie sind damit erfolgreich. Gut, das war jetzt alles größtenteils eher negativ. Also was wollen wir tatsächlich? Vor allem für KI. Für die Verarbeitung von Bildern, von Proteinen und so weiter.
Und was wir nicht wollen, ist, dass unsere KI all unsere Energie verbraucht. Und die Antwort, die Lösung dafür ist ein bisschen doof, denn ja, was brauchen wir dafür? Wie wäre es mit Atomreaktoren? Und falls ihr den Diskussionen in Deutschland gefolgt habt im letzten Jahr, dann wisst ihr, dass das kontrovers ist. Und in den USA haben sie diese Mini-Reaktoren von NuScale, aber die wurden von grüner Energie überlagert, denn selbst diese kleinen Reaktoren sind richtig, richtig teuer und deswegen ein entfernter Fusionsreaktor im Himmel irgendwann in Zukunft oder eben die existierende grüne Energie ist viel effizienter. Also das ist einfach nur ein Marketing-Hype, um die Atomenergie wieder irgendwie zum Geschäftsmodell zu machen. Und was wir sehen, wenn wir uns wirklich alle Fakten im Detail angucken, dann glaube ich, dass wir einen 5- bis 10-fachen Erhöhung im Energieverbrauch sehen werden. Da ist ein großer Energiehunger da und der kann global nicht gestillt werden. Da gibt es viel Konkurrenz zu anderen Geschäftsfeldern. Zum Beispiel haben wir auch nicht mehr so viel Uran und das Uran muss in Ländern abgebaut werden, die nicht demokratisch regiert werden. Und deswegen, da sollten wir uns davon wegbewegen. Und das ganze andere Zeug ist noch nicht bereit, um in Betrieb genommen zu werden. Also ich bin gespannt, was da in Australien passiert mit Deep South. Wir sehen einfach viele Scharlatane da draußen rumrennen und viele finanzielle Interessen. Ich habe jetzt viel übersprungen, zum Beispiel, wenn man den Bias eliminieren will in den großen Sprachmodellen. Also Rassismus, Misogynie, all diese Vorurteile und Diskriminierungsformen, die da drin enthalten sind, muss das Training noch besser werden. Und das ist natürlich noch ein ganz anderer Aspekt, über den man einen ganzen eigenen Talk halten könnte. Also ich hoffe, ihr habt etwas gelernt. Und das war es hier mit meiner Präsentation. Und jetzt können wir ein bisschen feiern gehen, das Ende des Tages. Dankeschön.
Well, thank you. There was some food for talk.
Vielen Dank, das war interessant. Gibt es irgendwelche Fragen aus dem Publikum?
Ja, maybe one.
Ja, da eine.
Hello.
Okay, hallo.
Sorry for the delay.
Entschuldige die Wartezeit. Könntest du noch mal ein bisschen was dazu sagen? Du hast das Problem des Wasserverbrauchs in Rechenzentren genannt. Wie wird denn das Wasser genutzt? Das wird einfach zu Wasserdampf. Das Einfachste ist, um zu kühlen, ist eben, Wasser wird erhitzt und wird dann zu Dampf. Und man kann eben Wasser sparen, wenn man diesen geschlossenen Kreislauf hat. Aber es ist eben nicht so effizient, als würde man einfach Wasser auf das System werfen. Also wenn man genügend Wasser hat, ja, kein Problem. Aber derzeit haben wir eben nicht genügend Wasser hier in den Arealen, wo die Rechenzentren stehen. Ja, so, also es ist effizienter, um zu kühlen, aber das Wasser geht dadurch eben verloren. Danke. Ja, und das ist kompliziert, denn es ist schwierig, unter 1.3 zu kommen mit dem PUE-Wert, wenn man wenn man einen geschlossenen Wasserkreislauf zum Kühlen verwenden will. Und der hohe Stromverbrauch von KI-Modellen, während sie trainiert werden, gibt es da eine Trennung zwischen der Benutzung von bereits trainierten existierenden Modellen versus dem Trainieren von neuen Modellen? Ja, das stimmt, das gibt es. Und man sagt, man braucht 1000 Mal mehr GPU-Grafik-Power, um zu trainieren im Vergleich zum eigentlichen Benutzen. Aber natürlich werden die großen Sprachmodelle wie ChatGPT von vielen, vielen UserInnen benutzt. Und dadurch, dass sie so populär sind, verbrauchen sie natürlich wiederum auch sehr viel Energie, wenn sie benutzt werden, nicht nur beim Trainieren. Und deswegen ist das sehr viel, sehr schwierig, dann da eben genau zu differenzieren. Ja, also man nimmt eben Faktoren wie 100 oder 1000 normalerweise, aber bei den populären Modellen mit vielen UserInnen ist das eben anders. Und das heißt, diese Nummern sind nicht einsehbar, die kann man nicht finden. Also man kann es berechnen, aber man sieht da eben einen exponentiellen Trend, was ich auch gezeigt habe in der Grafik. Alle 2 bis 3 Monate wird der Energieverbrauch von CPUs verdoppelt. Und das kann nicht aufgefangen werden von effizienteren CPU-Layouts. Also alle arbeiten natürlich daran, effizientere CPUs herzustellen, aber da hätte man ja in 2 Jahren die klassische Angabe aus Moore's Law, 7 Verdopplungen oder so. Und das lässt sich einfach nicht zusammenbringen. Das ist ein Problem, das wir nicht in Abrede stellen können. Und alles andere ist eben anekdotisch. Ne? Da guckt man sich das an im Vergleich zu einem Krankenhaus oder so. Da kriegt man natürlich einen Eindruck davon, wie viel Energie verbraucht wird, aber das sind eben nicht die, gibt nicht die richtigen Trends und Entwicklungen hinter der Stromverbrauch von KI wieder. Danke.
Let's go to. Is it possible to like
noch eine Frage. Ist es möglich, die Rechenzentren irgendwie zu begrenzen, also um eben Spikes, Ausschläge im Stromverbrauch zu begrenzen, um die Stromnetze zu stabilisieren? Ja, alle denken darüber nach, wie man den Stromverbrauch senken kann und man kann auch Batterien einsetzen. Und auch die Rechenzentren selbst versuchen das zu begrenzen anzugleichen, dass eben durchgängig ein Verbrauch existiert. Aber das ist natürlich eigentlich ein Problem der Energieversorger. Also nutzt man Wasserstoff oder eben Akkus, um Strom zu speichern? Das kann eigentlich nicht die Lösung sein, sondern unser Stromnetz sollte eben so groß sein, so viel Kapazität haben, um diesen hohen Stromverbrauch einfach so abzufedern. Zum Beispiel auch durch eben die geplanten Windparks und sowas, die wir noch haben in der Nordsee. Da brauchen wir eben einfach bessere Möglichkeiten des Transports von Strom von einer Region in die andere, wo das Netz eben noch weiter ausgebaut werden muss. Okay, noch eine Frage?
You mentioned power grids and battery power.
Du hast Stromnetze und Batterien erwähnt. Hast du nachgeschaut, wie viel Strom verloren geht, nur wenn man zwischen Wechselstrom und Gleichstrom umschaltet? Ist das vernachlässigbar oder? Also, Gleichstrom bei 1 Million Volt ist sehr effektiv und Gleichstrom eigentlich auch. Das ist auch sehr effizient und deswegen glaube ich, im Vergleich zu den Verbrauchszahlen, über die wir reden, ist das vernachlässigbar. Ja.
Alright, cool. With that, let's call it a night. Thank you.
Thank you for coming.
Okay, vielen Dank, dass ihr hier wart und gute Nacht.